Ich werde heute ein ganzes Kapitel aus Johns Gospel vorlesen. Und ich hoffe, ihr hört alle zu mit geschärften Ohren und mit euren Herzen. Es ist ein, wie Felix schon gesagt hat, ein sehr spannendes Kapitel. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Siloach und wasch dir das Gesicht. Siloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen. Er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort. Da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, gehe zum Teich Siloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen. Und da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt? Fragten sie. Ich weiß es nicht, erwiderte er. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie es kam, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir einen Brei auf die Augen gestrichen, antwortet er. Dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere aber meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? Fragten sie. Dich hat er ja von deiner Blindheit geheilt. Er ist ein Prophet, antwortete der Mann. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehend geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Geheilten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren worden? Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworteten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie kommt es, dass er jetzt sehen kann? Wissen wir nicht, und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selber. Er ist alt genug, um über sich selber Auskunft geben zu können. Sie gaben ihm diese Antwort, weil sie Angst vor ihm hatten. Denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern des Geheilten sagten, er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott zur Wahrheit, forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Geheilte. Aber eins weiß ich. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten sie noch einmal genau wissen. Wie hat er dich von deiner Blindheit geheilt? Ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er. Aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Moses. Wir wissen, dass Gott zu Moses geredet hat, aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Darauf antworteten sie nur, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn hinaus. Jesus hörte, dass sie den Geheilten hinausgeworfen hatten. Als er ihn wieder traf, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sagt mir, wer es ist, erwiderte der Mann, dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Er ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube. Und er warf sich vor ihm nieder. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden. Und die, die sehen, sollen blind werden. Das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind? Fragten sie. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wäret, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Das ist das Wort Gottes. Amen.
Ja, herzliches Hallo auch von mir. Ich bin Benjamin und ich hoffe, ihr habt noch am Ende der Geschichte den Anfang der Geschichte im Kopf. Danke für das Lesen. Dieses langen Textes. Ich finde ihn aber einen unglaublich tollen Text mit sehr viel Humor und mit sehr viel Aussagekraft. Und ja, den wollen wir uns heute anschauen. Und bevor wir das machen, bete ich noch kurz. Gott, ich danke dir für diesen Text und ich bitte dich, dass du ihn ja uns nahe bringst und dass wir darin dich erkennen können und dass du zu uns sprichst. Ja, und kommen jetzt genau dahin, wo wir es hören müssen, wo es uns trifft, da, wo wir gerade sind auch. Amen. Okay, wir sind Oster am Sonntag Nummer 1 nach Ostern. Und bevor wir in 2 Wochen mit einer neuen Predigtreihe starten, über die Bergpredigt, darauf könnt ihr euch schon mal freuen, machen wir noch eine kurze Zwischenstation. Und dieser Text hier passt eigentlich ziemlich gut, weil er ja auch genauso wie die Bergpredigt eine sehr überraschende Aussage in dem Text hat. Ein Blinder wird sehend und Sehende werden blind. Jesus sagt es in Vers 39, dadurch, dass ich in die Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden und die, die sehen, sollen blind werden. Ja, und wie das oft bei Jesus ist, nutzt er etwas Vordergründiges für was Tiefgründiges. Also es geht hier nicht nur um das rein optische, physische Sehen, sondern vielmehr auch um das innere Sehen, um das Sehen mit dem Herzen, das Erkennen von Gott. Ja, doch lasst uns jetzt den Text genauer anschauen. Und zwar in 3 Schritten. Der Anfang vom Erkennen Gottes, dann kommen wir zum 2. Punkt, die Wahrheitsfindung, und zum 3. Der Vorteil des Blinden. Also, der Anfang vom Erkennen Gottes. Ganz am Anfang beginnt die Geschichte damit, dass Jesus mit seinen Jüngern ja einem blinden Mann begegnen. Einer, der sogar blind geboren wurde. Und dabei stellt sich sehr schnell die Frage, wer trägt jetzt daran die Schuld? Was ist der Grund? Besonders in dem moralisch-religiösen Denksystem, was auf Tun ergehen basiert, ja, muss es doch irgendwo einen Auslöser geben. Wo liegt der Fehler? Wo hätte man eingreifen können, dass dieser Mann nicht blind ist? Wer hätte sein Schicksal ändern können? Die Eltern oder er selbst oder jemand ganz anders? Doch diese Denkweise durchbricht Jesus sehr schnell, dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang. Er sagt, es gibt Leid, es gibt Übel, es gibt unschöne Dinge, mit denen wir konfrontiert sind. Die sind einfach. Ja, sie sind nicht Ausdruck einer Bestrafung oder einer Schuld. Jesus kommentiert das gar nicht weiter, wer dafür verantwortlich ist. Jesus mischt daraufhin einen Brei. Er tut eher eine sehr symbolische Handlung. Er mischt einen Brei aus Speichel und Lehm, um diesen Blinden zu heilen. Und dieses Wort, was man im griechischen Urtext hier findet, das bedeutet so viel auch wie Lehm, Kot, Schlamm. Also es kann sehr eklig auch werden, ja, aber es ist so eine Art Lehmbrei. Und diese Formulierung war für den damaligen Hörer sehr schnell mit einer Formulierung ganz am Anfang der Bibel verbunden, nämlich mit 1. Mose 3,19. Mit der Aussage, von Staub bist du genommen, zu Staub sollst du wieder werden. Und dadurch, dass Jesus hier diesen Lehmbrei zusammenmischt, bringt er eine neue Denkdimension zu den Hörern, nämlich eine viel realistischere. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Das heißt, er nimmt das Leid von diesem Blinden hier in dem Fall ja sehr viel ernster und er setzt das Gesamtniveau irgendwie viel tiefer an. Wenn das meine Denkvoraussetzung ist, dann werde ich mich nicht mehr fragen, warum ist dieser eine gerade blind, sondern vielleicht mich eher darüber wundern, warum die anderen nicht blind sind. Denn zu Staub wirst du wieder. Es lässt mich weniger auf die Fehler im System schauen, sondern vielleicht stärker auf die Wunder im System. Nämlich darüber, dass man überhaupt sehen kann. Das klingt vielleicht, das ist, glaube ich, ein sehr ärmlicher Trost für den, der betroffen ist von Leid. Aber ich finde, es ist eine sehr, Jesus nimmt das Leid hier auf einmal viel ernster, indem er es zu etwas macht, was vorkommen darf, was sein kann, ohne sofort jemand für etwas schuldig zu machen. Und es hebt nochmal hervor, dass viele Dinge, die vielleicht für mich normal sind, gar nicht so selbstverständlich sind. Dass ich viele Dinge ja, mit einer größeren Demut begegnen sollte und nicht einfordern sollte. Und das wiederum ist jetzt der Anfangspunkt für den Prozess in Bezug auf Gott. Ja? Sein Eingreifen, also Gottes Eingreifen in dem Fall, kann man nicht erschaffen. Die Begegnung mit diesem Gott kann nicht eingefordert werden. Es ist ein demütiger Prozess. Und das ist hier auch, das ist auch so in dieser Geschichte hier. Ich stelle mir mal vor, ich bekomme diesen ekligen Brei aus, ja, man weiß nicht, was das Wort bedeutet genau, aber Lehm, Spucke, Kot, ich bekomme das ins Gesicht geschmiert. Das ist schon doch ziemlich demütigend, oder? Aber es ist die Haltung, aus welcher Erkennen entstehen kann. Und ich frage mich, wie viel Demut zeige ich in meiner Annäherung, in meiner Beziehung zu Gott? Ist es für mich eine Selbstverständlichkeit? Bin ich ein Fordernder oder bin ich einer, der empfangen kann? Also mit wie viel Demut gehe ich zu diesem Gott? Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Nach dieser Heilung entwickelt sich nun eine sehr komplexe Geschichte, die wir gerade gehört haben, mit sehr vielen Gesprächen und Auseinandersetzungen. Verschiedene Leute versuchen jetzt nun zu verstehen, was hier passiert ist. Ja? Ist das überhaupt der Blinde? Oder ist es ein Sehender? Kann der überhaupt wieder sehend werden? Wie ist das passiert? Durch wem darf das nur geschehen? Ganz viele Fragen, die hier mitschwingen. Und verschiedene Leute versuchen das nun zu verstehen, was jetzt hier passiert ist. Und ja, es sind ziemlich viele verschiedene Personen involviert. Also es gibt ein weites Spektrum. Und jeder bringt so seine eigene Lebensbiografie mit und mit seiner eigenen Geschichte auch, die mit den eigenen Erfahrungen, mit den eigenen Vorstellungen, auch ja, die eigenen Denkvoraussetzungen, die vielleicht auch mehr oder weniger dafür sorgen, welche Schlussfolgerungen man dann aus der Geschichte zieht. Ganz grob entwickeln sich hier so zwei Handlungslinien, nämlich zum einen immer derjenige, der dem Blinden gegenüber ist. Das sind zum Anfang die Nachbarn, die Pharisäer und die Eltern, bis hin dann beim zweiten Mal wieder die Religiösen. Und man kann so sehen, dass da von einer relativ offenen Haltung, nämlich der Nachbarn, mit längeren Gesprächen und Erklärungen, es bis hin zu einer Haltung der stolzen Obrigkeit kommt, nämlich dann da, wo die Pharisäer sprechen. Also von einer sehr beurteilungsfreien, ergebnisoffenen Beurteilungsgabe, ja, also man hört sich das mal an und fragt nochmal nach, bis hin zu einer sehr starren Verurteilungsgabe. Also das kann so nicht sein. Das, was bei dir passiert ist, passt nicht in unser Konzept. So ein weites Spektrum gibt es hier von Leuten, die dem begegnen. Und es gibt noch so einen zweiten Handlungsverlauf hier drin, nämlich der von dem Blinden, der zum Gehalten wird. Und darin kann man so eine Art Menschwerdungsprozess sehen oder so einen Initiationsprozess. Nämlich, dass er von dem verachteten Bettler, über den man redet, ja, den man sieht und über den man, der so ein Objekt ist, über den man redet, dass er sich zu einem, ja, zu einem Mensch entwickelt, der Selbstbewusstsein ist, der argumentiert, der mit den Leuten am Ende dann mit den Pharisäern in eine Auseinandersetzung trifft. Und zwar so, dass er da auch relativ kühn und forsch ist, aber trotzdem noch irgendwie auch demütig. Okay, das so als ganz kurze Zusammenfassung. Schauen wir uns jetzt einmal an. Das alles nochmal genauer an. Am Anfang wundern sich die Nachbarn, wie es sein kann, dass der Blinde nun wieder sieht. Diese Leute fragen relativ ergebnisoffen und scheinen wirklich interessiert zu sein. Diese Nachbarn wollen der Sache jetzt auf den Grund gehen und ja, überlegen, wie können sie das tun. Und sie gehen zu den wohl kompetentesten Menschen für geistliche Fragen, nämlich zu den Geistlichen, den Pharisäern. Doch diese Leute scheinen nicht wirklich eine große Hilfe zu sein. Die haben schon ihre feste Meinung. Und dann kommt dieser Blinde zu den, gibt es eine Auseinandersetzung mit den Eltern, die relativ indifferent sind, die eher davor Angst haben, von der religiösen Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Und das ist eigentlich ziemlich spannend, obwohl sie eine sehr nahe Beziehung zu ihrem Sohn haben, ja, also ist immerhin ihr Sohn, können sie sich nicht wirklich damit identifizieren, was ihm passiert ist. Ihnen fehlt wirklich die innere Überzeugung, dann vielleicht auch Nachteile in Kauf zu nehmen, nämlich von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, wenn sie der Sache, wenn sie dem ins Auge schauen, dass Jesus diesen Blinden geheilt hat. Wie stark die eigenen Denkvoraussetzungen einen daran hindern können, Gott zu begegnen, wird dann gegen Schluss so bei den Religiösen klar, bei diesen Pharisäern. Ihre Meinung ist, dass Jesus diesen Blinden nicht geheilt haben kann. Denn so eine Heilung kann ja nur mit Gottes Kraft passieren. Allerdings ist ja dieser Jesus, den kennen sie ja eh schon länger und haben ihn länger auf dem Kicker, der ist definitiv kein Mann Gottes. Und jetzt in dieser Geschichte kommt noch dazu, dass er den Tabubruch begangen hat, an einem Feiertag zu heilen. Und das ist für diese Pharisäer besonders schlimm, weil ihre Annäherung an Gott war immer die, dass sie durch richtiges Verhalten, durch Einhalten von Regeln und so weiter, durch die richtigen Dinge tun, das Reich Gottes auf die Erde holen. Also, das ist gar nicht so weit hergeholter Ansatz. Der ist auch teilweise heute noch vorhanden. Ja. Es gibt eine Spannung zwischen all diesen Dingen, die diese Pharisäer bisher über diesen Gott zu meinen geglaubt zu haben oder zu glauben und zwischen dem, was sie jetzt auf einmal hier erleben. Dass wohl doch dieser Blinde von Jesus geheilt wurde. Und um diese Spannung aufzulösen, wählen sie den Weg, lieber den anderen zu verändern oder die Realität zu verändern. Also lieber das andere verändern, als sich selbst verändern. Es ist einfacher, bei dem Gegenüber den Fehler zu suchen, als bei sich selbst. Und es ist eigentlich interessant, was für einen enormen Aufwand sie dafür betreiben in dieser Geschichte. Die Geschichte wäre nicht so lang, wenn es ihnen so wichtig wäre, die Fehler bei den anderen zu suchen. Ja, es gibt mehrere Gesprächsrunden, es gibt nochmaliges Nachfragen. Man fragt, obwohl man es schon mal gehört hat, in der Hoffnung, jetzt wird mal was anderes gesagt. Es gibt unglaubliche Denkkonstrukte und Argumentationsketten, die absolut wirr scheinen. Und sie suchen so lange, bis sie den Grund gefunden haben, dass dieser Jesus eben nicht der Mann Gottes ist. Ja, sie haben fast schon Angst davor, dass gerade eben diese Realität Jesus heilt, stimmen könnte. Und das Ganze gipfelt dann in dieser zweiten Gesprächsrunde mit dem Geheilten, ab Vers 24. Versuchen sie, den Geheilten noch vorher zu beschwören, indem sie sagen, bekenne dich vor Gott zur Wahrheit. Ja? Und sie wissen auch ganz genau, was diese Wahrheit ist. Das sagen sie ihm auch nochmal. Wir wissen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und es ist sehr interessant, was der Geheilte sagt. Ihn übrigens, den interessiert es nämlich gar nicht, ob dieser Jesus jetzt ein Sünder ist oder nicht. Das ist für ihn ganz egal. Für ihn zählt in der Situation nur, dass er wieder gesund ist. Dass er geheilt ist. Und es ist schon sehr interessant, was es mit einem machen kann, wenn man auf diesen Jesus wirklich existenziell angewiesen ist, oder? Dann würde man sich vielleicht nicht mehr so darüber Gedanken machen, ist er ein Sünder oder was ist das für ein Mensch und so weiter. Dieser Blinde war wirklich auf den angewiesen. Okay, kleiner Nebengedanke. Wieder zurück. In Vers 33, nun bringt der Geheilte diese ganze, ganz offenbare Logik zu Wort, die eigentlich schon in dem ganzen Text mitschwingt. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge doch nicht tun. Ja, ganz stringente Argumentation. Als der Geheilte hier das klar Offensichtliche ausspricht, flüchten die Pharisäer in die nächste Runde verworrener Gedanken, indem sie sagen, einer, der blind ist, ist sündig und kann somit keine Wahrheit überhaupt sprechen. Er kann keine Erkenntnis über Gott haben. Okay, dann müssen wir den Blinden ja auch nicht wirklich ernst nehmen, dann können wir ihn einfach rauswerfen. Und das tun sie auch. Und es wird ganz deutlich, wie Menschen auf ihre persönliche, unveränderliche Glaubenslehre pochen und dabei das Wirken Gottes im Jetzt vollkommen verpassen. Ja, selbst wenn es noch eine dritte Gesprächsrunde hier hätte gegeben mit diesen Pharisäern und dem Geheilten, sie würden es einfach nicht verstehen. Hören passiert nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen. Für die Pharisäer hier wird ein Teil ihres Innersten angegriffen. Ihres Innersten selbst, nämlich der Teil, der für sie ja, identitätsstiftend ist, der signifikant ist, der zentral ist, der ihnen Bedeutung gibt. Das sogenannte Ego. Und dieses Ego ist von Natur aus darauf ausgelegt, sich selbst zu schützen. Um erfolgreich zu sein, muss das menschliche Ego das Negative ausmerzen. Es muss sich verteidigen. Und meistens geschieht das so, dass sich die Verantwortung nicht bei einem selber zu suchen ist. Es soll sich lieber der andere ändern, aber auf keinen Fall ich selbst. Das verteidigende Ego sieht die eigenen Fehler immer in anderen Menschen und lehnt diese Menschen dann radikal ab. Auf diese Weise drückt es sich vor der eigenen Bekehrung und Veränderung. Und so können die Pharisäer nicht der Realität ins Auge blicken, dass dieser Jesus wirklich ein Mann Gottes ist. Das würde ihr bisheriges Leben, ihr komplettes Denksystem, ihr religiöses Denksystem komplett aus der Bahn werfen. Und schlimmer noch, was mit diesem Verteidigungsmodus passiert, ist, dass sie verletzend werden. Ja, sie versuchen zu manipulieren, zu verdrängen und zu verbergen. Bis hin, dass sie nicht einmal mehr in der Lage sind, die Realität wahrzunehmen. Ja, so nach dem Motto, das habe ich jetzt nicht gehört. Und sie hätten wahrscheinlich noch 5 Gesprächsrunden haben können und hätten das, was sie gehört haben, einfach nicht verstanden. Das übertriebene Unterdrücken durch das eigene Ich führt nicht zur Verwandlung und nicht zum Einfühlen in andere. Es führt nicht zum Mitleid oder Geduld, sondern unvermeidlich zu verdrängen oder verbergen. Unterdrückung oder Heuchelei, oder generell zu einer unreifen Form des Glaubens. Und das wiederum führt zu sehr starren, kognitiv starren Menschen, die sogar noch gehässig und angriffslustig dazu sind. Aber letztlich ist Gottes Idee vom Reich Gottes das komplette Gegenteil davon. Ja, und so muss ich mich auch selber fragen, wie sehr verteidigt sich mein eigenes Ich? Ja, wo gebe ich Raum für diesen Defensivmechanismus in meinem Leben? Es macht viel Spaß, sich vielleicht über diese Pharisäer hier aufzuregen deren Denke abzulehnen, aber wenn ich ein bisschen nachdenke, finde ich vielleicht diesen Mechanismus auch in meinem Leben. Bin ich in der Lage, offen für andere zu sein, offen für andere Ansichten? Bin ich offen für einen Gott, der vielleicht manchmal anders handelt, als ich es gern hätte? Was ist, wenn die Botschaft von Jesus mich auf einmal auch herausfordert? Was ist, wenn es mich herausfordert, über meinen Wohlstand, mein Lebensniveau nachzudenken oder darüber, wie ich mit anderen Menschen umgehe? Und es mich da komplett hinterfragt. Was ist, wenn ich merke, dass dieser Gott auf einmal doch gemeinschaftlicher ist, als ich in meinem sehr auf mich selbst bezogenen Leben? Kann mich dieser Gott überraschen? Bin ich in der Lage, diese Verteidigung aufzugeben und mich verändern zu lassen? Oder habe ich immer meine Antworten, die alles zurechtrücken und mich letztlich so sein lassen, wie ich bin? Kommen wir zum dritten Punkt. Der Vorteil des Blinden, habe ich den genannt. Etwas, was mich in der Geschichte sehr beeindruckt ist und was mich sehr hinterfragt, ist dieser Blinde. Oder diese, ich nenne es mal, spirituelle Position dieses Blinden. Denn er zeigt mir, dass es bei Jesus irgendwie eine andere Art von Macht und Erfolg gibt, eine andere Definition. Dieser Geheilte ist eine ziemlich unwahrscheinliche Person. Eine, über die man anfangs nur redet, die mir vielleicht ein Gegenstand ist. Und er ist, dieser Blinde ist in vielen Kategorien, wie ich vielleicht über mein Menschsein denke, untauglich, unzureichend und unfähig. Er befindet sich gesellschaftlich ganz unten, nicht ganz oben, nicht mal in der Mitte. Er befindet sich eher am Rand, nicht mal leicht außen und noch schon gar nicht in der Mitte. Er ist außen vor, nicht mittendrin. Er ist einer der sogenannten Kleinen, über die Jesus in der Bergpredigt spricht. Diesen Leuten traut Jesus aber ziemlich viel zu. Das können wir immer wieder sehen in verschiedenen Geschichten. Und offensichtlich traut Jesus diesen Leuten größeres Wachstum in ihrem Glauben, größeres Lernen und größeres Reifen zu als vielen anderen Menschen, die von sich sagen, sie sind in der Mitte. Sie sind nicht ganz unten. Diese Geschichte sagt mir, aus welcher Haltung Gnade entstehen kann. Hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität anzurennen. Lerne das Geheimnis der Hingabe und des Vertrauens zu Gott. Das ist, was diesen Blinden ausmacht. Dann wird es mit dir geschehen. Es braucht also ein Eingeständnis, dass ich selber machtlos und unfähig bin. Dieser Blinde scheint bei Jesus eine bessere Startposition zu haben, Gott zu erkennen, als alle anderen Etablierten in dieser Geschichte. Besonders die schon alles zu wissen scheinen. Und philosophisch gesprochen könnte man das hier als den epistemologischen Vorteil bezeichnen, den der Blinde hat. Nämlich den Vorteil, schneller Erkenntnis zu erreichen. Ja? Erleuchtet zu sein oder die Wahrheit zu sehen. Es ist auch sehr interessant, damit der Blinde geheilt wird, muss er hier eigentlich was sehr Demütigendes machen. Ja, er bekommt, er soll sogar eine relativ sinnlose Handlung machen. Er bekommt diesen Speichellebencode, was auch immer. Stellt euch das mal vor, was an die ekligsten Sachen könnt ihr dabei denken, und das wird in die Augen geschmiert. Und dann soll er zu einem Teich gehen, Schiloach. Und das ist eigentlich eine Handlung, die eigentlich nur symbolisch gemeint sein kann. Denn wo ist jetzt darin eine Wirkungskraft, dass jemand gesund wird? Ja, also da kommen keine Zauberkräfte dazu, da kommen irgendwie keine Gewürze rein oder irgendwelche Heilmittel, sondern es ist einfach nur Dreck, was da mit Speichel vermischt wird. Eigentlich ist diese Handlung im Grunde eine komplette Demütigung. Es scheint schon fast verzweifelt, dass dieser Blinde das wirklich auch tut und das mit sich machen lässt und dann noch zu diesem Teich geht. Ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte. Es zeigt dem Blinden aber etwas sehr Grundlegendes, Wichtiges. Es zeigt ihm, dass das, was er gerade tut, dass es vollkommen sinnlos ist. Dass es etwas extra braucht. Es braucht eine externe Kraft, um diesen Blinden zu heilen. Dieses Ritual, dass er diesen Brei bekommt und dann dahin geht zu diesem Teich, ist eher ein Zuschaustellen der Ohnmacht und der Hilflosigkeit dieses Blinden. Doch dieser Blinde konnte sich darauf einlassen, auf was eigentlich sehr Demütigendes. Diesen Blinden wird wohl sehr bewusst gewesen sein, dass er auf externe Hilfe angewiesen ist. Das ist wohl schon fast seine ganze Lebenserfahrung auch. Ja, man muss sich mal überlegen, wie dieser Mensch, der von Geburt an blind war, sein Leben verbracht hat. Er war wohl immer oder in sehr vielen Situationen auf externe Hilfe angewiesen. Er war angewiesen auf Hilfe von außerhalb, schon in den einfachsten alltäglichen Dingen. Jemand musste ihn dahin führen, wo er sich dann hinsetzen konnte zum Betteln. Vielleicht kannte er den Weg dann irgendwie auch und konnte sich zurechtfinden. Aber irgendwie scheint er doch immer wieder es gebraucht zu haben, dass man ihm hilft. Und das ist letztlich irgendwie sein Vorteil. Weil er aus einer Lebenserfahrung heraus lebt, dass er auf externe Hilfe angewiesen ist. Die Frage für mich ist, wo ist meine Position? Ich als weißer, deutscher, deutsch sprechender Mann, auch noch Studierter, Akademiker, was auch immer, Familienvater, wo bin ich irgendwo am Rande der Gesellschaft? Ich bin doch eher mittendrin. Ich gehöre eher zum normalen, zur normalen, gewöhnlichen Masse der Gesellschaft. Ich agiere in all meinen alltäglichen Situationen eher aus der Position der Selbstverständlichkeit, des Erhabenseins heraus. Ich habe kaum Einschränkungen irgendwie. Ich kann einfach machen. Ich bin meist in der Position eines Gebenden und nicht des Empfangenden. Das ist so meine Lebenskultur, meine Welterfahrung sozusagen. Und die Frage ist, wo färbt das vielleicht auf meine Beziehung zu Gott ab? Dieser Text fordert mich auf, diese Position zu verlassen, um zu einem Empfangenden zu werden. Ja, nur so kann ich Empathie entwickeln. Nur so kann ich von mir selber wegschauen. Nur so kann ich erfahren, wie sehr das Wehtun wirklich wehtut. Und ganz ehrlich muss ich mir doch eingestehen, dass ich am Ende nicht unbedingt weniger auf Gott oder auf seine Hilfe, auf seine Erlösung angewiesen bin als dieser Blinde. Ich brauche eine Empathie mit dem Leid, eine Auseinandersetzung mit meinen mit den Einschränkungen des Lebens und vielleicht auch mit meinen Einschränkungen. Eine Erfahrung dieses Grenzbereichs, in dem dieser Blinde sich befindet. Dem Grenzbereich, wo Veränderung und Bekehrung häufiger, wahrscheinlicher stattfindet. Und für mich ist die Frage, wonach strebe ich generell? Warum bin ich immer dazu geneigt, eigentlich eher so in die Mitte der Gesellschaft mich zu bewegen? Oder noch konkreter, vielleicht in diese Mitte meiner Peer Group oder der Gesellschaftsgruppe, mit der ich mich am meisten identifiziere. Die Gruppe, die mein Gegenüber ist, die mir eine Identität gibt. Warum möchte ich immer diesem Wertesystem entsprechen? Warum möchte ich immer diese sozialen Parameter erfüllen, meine Bezugsgruppe, meine gesellschaftliche Bezugsgruppe vielleicht auch hat. Ja, ein bestimmter Lebensstil, bestimmter Job, Einkommen, bestimmte Dinge zu konsumieren und so weiter. Warum habe ich immer diese Neigung, dem gerecht werden zu wollen? Und wenn ich es nicht tue, warum habe ich die Neigung, das vielleicht zu verbergen? Sollte ich nicht viel mehr Raum für Gebrochenheit und für Grenzen und so weiter in meinem Leben einräumen? Vielleicht auch gerade deswegen, weil das die Orte sind, an denen ich Gott ja wirklich auch hören kann. Hören, um wirklich zu hören. Wo Gott auch begegnen kann. Und ganz ehrlich, was ich mir so in der Vorbereitung dieser Predigt mich diese Woche gefragt habe, ist, wo fordert mich mein Christsein heraus? Das ist eine Frage, die du dir die Woche mal mitnehmen kannst und drüber nachdenken kannst. Wo muss ich vielleicht auf was verzichten, wo muss ich irgendwo stecken, wo habe ich vielleicht auch einen Nachteil oder wo kitzelt mich etwas daran, dass ich sage, ich glaube an diesen Gott? Oder ist es nicht eher so, dass ich den Glauben dazu benutze, um mein derzeitiges Jetzt, mein aktuelles Dasein zu etablieren und zu untermauern? Warum ist mein Glaube an Gott vielleicht nicht etwas, was mich herausfordert. Genau, und das ist etwas, was ich mir für uns als Kreuzwerk-Projekt wünsche, dass wir unsere Denkvoraussetzungen immer wieder verlassen können. Dass wir immer wieder unsere vorgefertigten Meinungen durchbrechen lassen können. Dass wir die Unebenheiten in diesem Leben nicht gerade bügeln müssen und nicht zurecht diskutieren. Nicht durch abgefahrene Argumente untermauern müssen und auch nicht verbergen oder verdrängen, sondern dass wir darin einen Raum schaffen, in dem Gott eintreten kann, in dem Gott stattfinden kann und in dem Gott zu uns sprechen kann. Dass wir einen Raum schaffen, der von Demut geprägt ist und somit für eine Offenheit, diesem Gott zu begegnen. Ich wünsche mir für uns als Crossfire-Projekt, dass wir uns immer wieder befreien können, damit wir Ohren haben, die hören, Augen, die sehen, und Herzen, die fühlen und Hände, die tun. Und dass wir dabei immer wieder ein Stück weit Gott erkennen können. Amen.